das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Am Rande des Europa-Asien-Gipfels in Mailand reden Deutschland, Russland und die Ukraine heute und morgen über die Krise. Das ist ein Tagesthema. Dies hier sind weitere. Ebola. Die EU setzt auf Kontrollen in Afrika. Sterbehilfe. Forderung nach mehr Rechten für todkranke Menschen. Und Schneesturm. Dutzende Trekking-Touristen sterben im Himalaya. Als Präsident Putin heute auf dem Weg zum Europa-Asien-Gipfel in Mailand in Belgrad zwischenlandete, da tat er dies, um in Serbien den 70. Jahrestag der Befreiung Belgrads von den Nazis zu feiern. Es wirkte aber fast ein bisschen wie in alten Zeiten. Russland versichert sich seiner Verbündeten im Osten. Und vor einem solchen Szenario warnte heute Friedensnobelpreisträger Gorbatschow beide Seiten. Er sagte, niemand dürfe sich auf einen neuen Kalten Krieg einlassen. Und genau darum wollte sich auch die Bundeskanzlerin auf dem Gipfel in Mailand am Abend eigentlich mit Putin treffen. Geäußert haben sich beide schon vorher. Er verschärfte die Tonlage, sie mahnte, Russland müsse mehr tun für den Frieden in der Ukraine. Aus Mailand, Rolf-Dieter Krause.
Die Minen sind ernst, die Lage in der Ukraine ist es auch, immer noch. Der Waffenstillstand mag weitgehend halten, trotzdem sterben immer noch Menschen. Und vieles, was im Friedensplan von Minsk vereinbart wurde, ist noch nicht verwirklicht. Es ist ein großer Auftrieb, an dessen Rand das Gespräch stattfindet. Die Spitzen von gut 50 Staaten reden über Wirtschaft, Klimaschutz und andere globale Fragen. Aber all das wird beeinträchtigt durch die Krisen in der Welt, vor allem durch die in der Ukraine. Und so überlagert sie das eigentliche Konferenzgeschehen. Am Morgen in Berlin hatte die Kanzlerin Russland noch einmal vorgeworfen, in der Ukraine das Völkerrecht gebrochen und die Grenzen verletzt zu haben. Deswegen müsse es bei Sanktionen bleiben.
Selbstzweck sind sie aber nicht. Wir suchen unvermindert immer auch den Dialog mit Russland. Das eine, Sanktionen, schließt das andere, den Dialog nicht aus.
Stunden später erlebt Wladimir Putin einen Moment nach seinem Geschmack. Serbien begeht den Jahrestag der Befreiung von den Nazi-Besatzern. Die verdankt es auch Sowjetsoldaten. Tausende Serben feiern nun den Russen. Das Land, das in die EU strebt, ehrt Putin mit dem höchsten verfügbaren Orden. Dass damals auf Seiten der Sowjetarmee auch Ukrainer für Serbien fielen, ist irgendwie untergegangen. Putin bleibt länger als geplant. Das für den Abend angesetzte Gespräch mit der Kanzlerin fällt deshalb aus. Die, inzwischen in Mailand, konzentriert sich auf die Rolle, die Russland heute spielt, jedenfalls in der Ukraine.
Hier ist es natürlich vor allen Dingen die Aufgabe auch Russlands, deutlich zu machen, dass der Minsker Plan wirklich eingehalten wird. Leider gibt es hier noch sehr, sehr große Defizite, aber es wird wichtig sein, hier auch den Dialog zu suchen.
Für diesen Dialog hat auch Putin seine Ansagen gemacht. In einem Interview mit der serbischen Zeitung Politika sah er zwar echte Möglichkeiten, die gewaltsame Konfrontation in der Ukraine zu beenden. Gleichzeitig aber machte er den baltischen Staaten und den USA massive Vorwürfe. Am Ende kam er dann auch, gerade rechtzeitig zum festlichen Abendessen. Auch in seiner Abwesenheit hatte er viele Köpfe beschäftigt. Morgen früh wird man mit ihm reden, vielleicht auch schon in der Nacht.
Und deshalb fragen wir Rolf-Dieter Krause, der für uns in Mailand steht, haben sich die beiden, die Kanzlerin und Putin, inzwischen auch separat schon getroffen oder ist dazu noch nicht gekommen?
Nein, das soll dazu kommen in 20 Minuten ungefähr, aber heute hat es so viel Ankündigungen und Absagen gegeben, dass man das abwarten muss, ob es wirklich dazu kommt.
Rolf-Dieter, sind denn die Hoffnungen groß, dass es auf diesem Gipfel wirklich zu sowas wie Entspannung kommt?
Na, die Hoffnung vielleicht, die Erwartung nicht unbedingt, aber Wladimir Putin hat in diesem Interview ja gesagt, er sehe die Chance, diesen bewaffneten Konflikt zu beenden. Das ist die eine Seite, das ist seines Interviews, das ist eine gute Botschaft, die ist hier auch positiv aufgenommen worden. Er hat halt das in anderen Ländern genau das Gegenteil gesagt. Wenn er zum Beispiel sagt, im Baltikum, da sei das Neonazitum gewissermaßen alltäglich geworden. Oder wenn er sich beklagt, das hat er nicht im Interview getan, aber früher, dass in Moldawien seinen Weg nach Europa suche, ohne auch nur mal gefragt zu haben in Moskau, ob denn die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Land und Russland berührt sind, dann sind das genau die beiden Gründe, nämlich hier die Wirtschaftsbeziehungen, die angebliche Eintrübung und da die Nazis, die Faschisten, mit denen er in der Ukraine angefangen hat zu zündeln. Und das macht Menschen schon besorgt.
Rolf Dieter, zumindest wenn man heute Abend mal einen ersten Strich drunter zieht, dann sieht es ja zumindest so aus, dass die Sanktionen gegen Russland bestehen bleiben.
Ja, zumindest hat die Kanzlerin das gesagt, dass sie im Moment keinen Grund sieht, mit den Sanktionen aufzuhören. Und man hat auch den Eindruck, dass die wirken. Die wirken zwar zum Teil auch schädlich bei uns, aber man hat auch den Eindruck, dass die Sanktionen Russland doch deutlich stärker getroffen haben, als man das ursprünglich erwartet hatte. Und man sieht auch an den Reden Putins und an seinen Interviews zum Beispiel, dass er immer wieder darauf kommt, dass diese Sanktionen ungerecht seien, dass die aufgehoben werden müssten. Und er malt dann eben so diese Kulisse, die etwas düstere, dass es wieder zu einer Konfrontation zwischen Ost und West kommen könnte und eben auch zwischen den beiden großen Atommächten. Und dann sagt er eben in seinem Interview heute, man sieht, wenn die beiden großen Atommächte sich nicht einig waren, dann hat das die strategische Stabilität immer gestört.
Also, wir warten auf das Treffen der Kanzlerin mit dem russischen Präsidenten in etwa 20 Minuten. Spätestens morgen werden wir darüber berichten. Vielen Dank, Rolf-Dieter Krause, nach Mailand. Spätestens seit heute ist die Ebola-Gefahr in Europa Chefsache. In Brüssel trafen sich dazu heute die Gesundheitsminister der EU. Nicht, dass die Politik beim Thema Ebola die Hände bisher in den Schoß gelegt hätte, aber der Eindruck bleibt, dass sie es erst so richtig anpackt, seit sich eben auch außerhalb Westafrikas Menschen mit Ebola infizieren und an der Seuche sterben. In den USA, in Spanien und in Deutschland. Es liegt also auf der Hand, je mehr sich Ebola in Afrika ausbreitet, umso mehr wächst die Gefahr für Europa. Aus Brüssel, Christian Feld.
Matonge ist ein quirliges Viertel von Brüssel. Viele hier haben afrikanische Wurzeln. Mittendrin dieses Reisebüro. Zurzeit erlebt Sever Lokman Kunden, die Angst haben. Zum einen um Eltern oder Verwandte in Westafrika, zum anderen aber auch Angst vor dem Virus. Leider trifft uns Ebola hart. Wir haben nicht wenige Ziele in Afrika, zum Beispiel Guinea oder Freetown. Und wir haben viele Passagiere, die dorthin fliegen, die jetzt aber leider nicht fliegen. Dennoch kommen täglich tausende Passagiere allein mit Direktverbindungen aus den betroffenen Ländern in Westafrika nach Europa. Und so wird es weiterhin Bilder wie diese geben. Ebola-Verdacht in Madrid. Ein Mann muss in die Klinik, weil er auf dem Flug von Nigeria Schüttelfrost bekommen hatte. Großbritannien macht Gesundheitskontrollen bei der Ankunft. Andere EU-Länder, zum Beispiel Frankreich, wollen folgen. Relativ sinnlos, sagen viele Experten.
Was können Sie machen? Sie können Fieber messen. Viele Patienten sind zwar infiziert, aber noch nicht krank. Die sind fieberfrei oder viele nehmen auch fiebersenkende Mittel, wenn sie Fieber haben.
Europas Gesundheitsminister und die EU-Kommission wollen die Ausbreitung von Ebola möglichst frühzeitig in Westafrika bekämpfen. Die EU-Kommission wird eine Überprüfung starten, und zwar der Ausreisekontrollen in den betroffenen Ländern, Liberia, Guinea und Sierra Leone. Die Wirksamkeit wird überprüft und wenn nötig verstärkt. Zusätzlich will Europa Helfer schicken, sie aber auch schützen. In Koblenz zeigt die Bundeswehr diese speziellen Transportsysteme mit Druckkammer. 20 sind gekauft.
Gute Hilfe vor Ort ist die beste Chance, das sehr, sehr geringe Risiko, dass es auch zur Einreise von Erkrankten kommt, so gering wie möglich zu halten.
Das Risiko mag sehr gering sein, dennoch wollen die EU-Staaten sich möglichst gut auf ein Problem vorbereiten, dessen Ausmaß schwer abschätzbar ist. In Genf nennt die Weltgesundheitsorganisation neue Zahlen. Allein in Westafrika fast 9000 Ebola-Fälle, 4500 Tote, die Dunkelziffer hoch. Es wird Zeit brauchen, Monate, bevor dieser Ausbruch gestoppt ist. Und wie geht Sever Lokman im Reisebüro in Brüssel mit solchen Nachrichten um? Er sagt, ich habe Hoffnung, genau wie meine Kunden.
Und zur Ebola-Gefahr in Deutschland bringt das Erste eine Sondersendung gleich nach den Tagesthemen. Also bleiben Sie dran, es lohnt sich. Und wir machen weiter mit Nachrichten mit Susanne Daubner.
Unterstützt durch Luftangriffe der US-geführten Allianz haben kurdische Einheiten die Terrormiliz Islamischer Staat in Kobane zurückgedrängt. Man habe Boden gut gemacht, hieß es aus der Stadt an der syrisch-türkischen Grenze. Immer mehr Menschen aus Kobane suchen Schutz in den Kurdengebieten im Nordirak. Dort halten sich nach UN-Schätzungen inzwischen mehr als 200.000 Flüchtlinge aus Syrien auf. Das Bundeskanzleramt hat den NSA-Untersuchungsausschuss ermahnt, nicht gegen die Pflicht zur Geheimhaltung zu verstoßen. In einem Brief an die Abgeordneten wird beklagt, dass Medien zuletzt mehrfach aus geheimen Unterlagen zitiert hätten, die dem Ausschuss für seine Ermittlungen in der US-Geheimdienstaffäre zugegangen waren. Im Wiederholungsfall behalte man sich rechtliche Schritte vor. Die Börsendaten. Der Dow Jones fiel um 0,2% auf 16.117 Punkte. Der DAX beruhigte sich nach starken Verlusten vorerst und beendete den Handelstag leicht im Plus bei 8.583 Punkten. Mehr jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Erstmals eine leichte Beruhigung, ja, doch die Schwankungen bleiben hoch, die Nervosität auch. Erinnerungen werden wach. 2011 stürzte der DAX wegen der Euro-Schuldenkrise ähnlich schnell in nur einem Monat. Jetzt nach dreijähriger Erholung ähnliches Bild. 12% hat der DAX in nur einem Monat verloren. Bei aller Vehemenz hat der Absturz eine kontrollierte Genauigkeit. Weltweit lösen ihn Computerprogramme aus. Wer Gründe sucht, wird fündig. In Europa wird die Sorge vor einer Abwärtsspirale bei den Preisen und beim Wachstum immer größer. Genährt von neuen Inflationsdaten. Vor drei Jahren griff Europas Zentralbank ein, doch ein endloses Allheilmittel hat sie nicht. Weltweit ziehen vor allem US-Investoren Kapital ab, auch aus US-Aktien. Der Dow Jones eilte drei Jahre von Rekord zu Rekord. 7% hat er in nur einem Monat verloren. US-Investoren haben besonders viel in deutsche Aktien investiert. Jetzt trennen sie sich von ihnen. Deshalb fällt der DAX besonders heftig.
Kann ein Mensch für den eigenen Tod kämpfen, statt um sein Leben zu ringen? Ja, er kann. Und manchmal muss er es vielleicht sogar. Aber darf er das auch? Was Sie und ich in Deutschland nicht dürfen, das hat der Bundesgerichtshof heute klar gesagt. Wenn ein Ihnen sehr nahestehender Mensch unheilbar krank ist und im Koma liegt, dann heißt das noch lange nicht, dass die medizinischen Geräte abgestellt werden dürfen, um ihm beim Sterben zu helfen. Jedenfalls dann nicht, wenn der Wille des Patienten nicht vorher eindeutig geklärt ist. Unter welchen Umständen Sterbehilfe erlaubt sein soll, dazu haben mehrere Bundestagsabgeordnete heute in Berlin ein Eckpunktepapier vorgelegt. Tamara Antoni.
Ingrid Sander leidet seit ihrem 5. Lebensjahr unter Lähmungen. Oft hat sie dazu starke Schmerzen. Ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend. Irgendwann wird sie für jede Bewegung fremde Hilfe brauchen. Dann, so sagt sie, will sie nicht mehr leben. Dafür hat sie alles geregelt und Angst hat sie nicht.
Vor dem Tod überhaupt nicht. Ich habe Angst vorm Sterben. Und zwar nicht vorm Sterben an sich, aber vorm Krepieren. Und wenn ich sehe, wie die Menschen meiner Umgebung leiden müssen, bevor sie wirklich tot sind, dann bin ich der Meinung, das muss ich mir nicht antun und auch nicht antun lassen.
Der pensionierte Arzt Uwe Christian Arnold führt seit 7 Jahren regelmäßig Gespräche mit ihr. Er wird ihr auch die todbringenden Mittel bereitstellen. Etwa 200 Menschen hat er schon beim Sterben geholfen.
Es hilft Ihnen zu wissen, dass Ihnen in der letzten Stunde ein Arzt beiseite steht, wohl auch zum Suizid, aber eben grundsätzlich immer jemand da ist, der bis zum letzten Moment alles mit Ihnen besprechen kann und was eben den Suizid nicht ausschließt.
Bisher bewegen sich Ärzte in einer rechtlichen Grauzone. Ein Gesetz soll nun Klarheit schaffen. Heute in Berlin, 6 Abgeordnete verschiedener Fraktionen stellen eine Neuregelung vor, wollen ärztliche Sterbehilfe sehr eingeschränkt zulassen. Sie hoffen, möglichst viele Parlamentarier hinter ihrem Vorschlag zu vereinen. Ihr Credo, ein würdevolles, selbstbestimmtes Sterben ermöglichen.
Ich halte es für unvereinbar mit dem Gebot der Menschenwürde, wenn aus dem Schutz des Lebens ein Zwang zum Qualtod würde.
Ärzte sollen unter bestimmten Bedingungen Sterbehilfe leisten können. Unter anderem muss der Patient an einer unheilbaren organischen Krankheit leiden. Zudem müssen zwei Ärzte den Sterbewunsch prüfen, auch um Depressionen auszuschließen. Außerdem soll eine bessere Schmerzmedizin Leiden verringern.
Es gibt aber Menschen, die die Art und Weise, wie sie wahrscheinlich sterben werden, so nicht als würdevoll empfinden. Das ist eine subjektive Einschätzung, die wir aus meiner Sicht zu akzeptieren haben. Wir können darüber nicht urteilen, wir können Menschen nicht zwingen, einen solchen Tod zu erleben.
Viele Abgeordnete der Union lehnen den Vorstoß ab. Besonders die Rolle des Arztes ist umstritten.
Bei den Ärzten sind ein Teil der Kolleginnen und Kollegen der Meinung, in Ausnahmefällen müssten Ärzte auch diese Sterbebegleitung machen können. Wir sind da anderer Auffassung. Ich meine, wir sollten die Ärzte nicht in diesen Prozess hineinnehmen.
Für Ingrid Sander sind diese Debatten weit weg. Sie hat für ihren Tod vorgesorgt. Und ein Gesetz würde sie nicht davon abbringen.
Bilder wie diese haben uns vor 1,5 Jahren sprachlos gemacht und sie haben uns auch beschämt. Beim Einsturz des Fabrikkomplexes Rana Plaza in Bangladesch starben damals 1.100 Menschen. 1.100. Darunter viele Frauen, die dort Kleidung, vor allem für westliche Textilketten, genäht haben. Unter meist katastrophalen Bedingungen und zu einem Hungerlohn, wie Zahlen der Hilfsorganisation Transfer und der Kampagne für saubere Kleidung zeigen. Von einem T-Shirt, das bei uns im Laden 9,99 Euro kostet, bekommt der Materialhersteller, also der Weber oder Färber, etwa 1,20 Euro. Genauso viel kostet der Transport. Knapp 40 Cent erhält die Fabrik, in der das T-Shirt gefertigt wird. Und den größten Batzen, nämlich etwas mehr als 7 Euro, kassieren Einzelhandel und Werbung. Für eine Näherin bleiben gerade mal 10 Cent. Das heißt, die Frau in Bangladesch verdient also von den 9,99 Euro für ein T-Shirt gerade mal 1%. Und daran hat auch das Unglück von Rana Plaza leider kaum etwas geändert. Heute stellte Bundesentwicklungsminister Müller in Berlin sein Bündnis für nachhaltige Textilien vor. Es soll Textilketten zu strengeren Richtlinien für ihre Produktion im Ausland verpflichten. Das klingt ganz gut, aber es passt längst nicht jedem. Hans Jessen.
Vor 1,5 Jahren stürzte diese Textilfabrik in Rana Plaza zusammen. 1.100 Menschen starben, 2.000 wurden verletzt. In Bangladesch wurde und wird zu niedrigsten Kosten produziert, auch für den deutschen Markt. Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen kritisiert der Entwicklungsminister.
Grundstandards werden unterlaufen, und zwar nicht in Einzelfällen und versehentlich, sondern massenhaft und mit dem klaren Plan, unseren Konsumhunger günstig zu stillen. Geiz ist geil, kann nicht unser Antrieb sein.
Knapp 30 Organisationen und Unternehmen haben sich heute zum freiwilligen Textilbündnis zusammengeschlossen. Mindestlöhne, ökologische und Sozialstandards sind das Ziel. Aber die Textilbranche insgesamt ist nicht dabei, weil man kaum Einfluss auf Arbeitsbedingungen in Asien habe.
Die Regel ist, dass deutsche mittelständische Bekleidungshersteller Bekleidung in Auftrag geben. Das heißt, die haben da Geschäftspartner. Und sie sind da nicht selber Arbeitgeber, sondern nur Auftraggeber. Und das heißt, sie haben auf die Arbeitsbedingungen der Menschen, die da arbeiten, nur einen mittelbaren oder gar keinen Einfluss.
Dass man aus Deutschland kaum Chancen habe, die tatsächliche Ausführung von Aufträgen zu kontrollieren, wie die Textilbranche behauptet, ist aus Sicht der Gewerkschaft nur eine Ausrede, um sich dem Bündnis zu verweigern.
Es handelt sich ja nicht um Frittenbuden, sondern es sind weltweit agierende Konzerne, die zu jeder Stunde genau sagen können, welche Produktion in welchem Rhythmus wo erfolgt. Wenn das technologisch alles möglich ist, dann kann man doch nicht sagen, wir können keine Verantwortung dafür übernehmen, was an anderen Orten dieser Welt passiert.
Gerade Discounter und Handelsketten könnten sehr wohl Verträge abschließen, die den Näherinnen mehr als 50 Cent Stundenlohn einbringen, argumentiert die Opposition. Der Versuch des Ministers, ein freiwilliges Bündnis zu schmieden, sei zwar ehrenwert, aber gescheitert.
Ich glaube, dass Minister Müller sehr emotional, aber auch sehr ehrlich an die Sache rangeht. Ich glaube, er ist auch ein bisschen Opfer der Industrie geworden, die gesagt haben, ja, geh mal du voran, wir gehen mal mit. Und wenn das dann konkret wird, dann sehen wir schon, ob wir mitmachen oder nicht. Und sie haben ihn hängen lassen.
Den Näherinnen in Asien werde am besten durch verbindliche Vorgaben auch in Deutschland geholfen, so die Kritiker des Freiwilligenbündnisses. Der Preis für ein T-Shirt werde durch faire Bedingungen übrigens gerade mal um 1 Euro steigen.
Das Textilbündnis der Bundesregierung kommentiert Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Hoffentlich ist das Papier, auf dem das sogenannte Textilbündnis geschrieben ist, aus Altpapier, also recycelt. Das ist dann das Nachhaltigste und Beste, was sich über dieses Bündnis sagen lässt. Denn praktisch alle großen Textilunternehmen, Bekleidungsdiscounter und Billighersteller machen nicht mit, verweigern sich dem Bemühen, in Bangladesch und anderswo für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. 1,5 Jahre nach der Katastrophe im Rana Plaza mit mehr als 1000 Toten ändert sich nichts, weil die Textilwirtschaft es nicht will. Ein Armutszeugnis. Wie einfach wäre es, die Billig-T-Shirts etwas teurer zu verkaufen, die Gewinnmargen etwas zu verringern und den Näherinnen etwas mehr zu bezahlen. Doch wo kein Wille, da ist bekanntlich auch kein Weg. Und Bangladesch ist weit und die Erinnerung an die toten und verletzten Näherinnen verblasst. Bleibt also nur, dem engagierten Entwicklungshilfeminister Müller guten Willen zu bescheinigen, mehr aber auch nicht. Eine große Mehrheit der deutschen Textilwirtschaft hat den CSU-Mann einfach im Regen stehen lassen. Sein Textilbündnis ist mithin eine Farce. Sein Auftritt bei der Präsentation reine Schaufensterpolitik. Nach dem Motto, tue Gutes und rede drüber, hat Minister Müller die Moralkeule geschwungen und von der Textilbranche Wahrheit und Klarheit verlangt. Das ist so wohlfeil wie nichtssagend. Ein Wink mit dem Gesetz wäre da deutlich besser gewesen. Ändern wird das jetzige Textilbündnis vorerst also nichts. Und dafür müsste sich mal jemand entschuldigen. Zum Beispiel bei den Näherinnen in Bangladesch.
Reinhard Becker kommentierte. Und wir machen weiter mit Nachrichten. Die Deutsche Bahn soll mehr Geld bekommen, um Schienen und Bahnbrücken besser in Schuss zu halten. Mehr dazu in den Nachrichten noch einmal von Susanne Daubner.
Der Bund stellt von 2015 an jährlich 4 Milliarden Euro bereit. Bisher waren es 2,75 Milliarden. Zusammen mit den Eigenmitteln der Bahn würden in den kommenden 5 Jahren rund 28 Milliarden Euro investiert, sagte Verkehrsminister Dobrindt. Im Gegenzug soll die Bahn bei der Pflege des Schienennetzes strenger kontrolliert werden. Nach dem Ende des Bahnstreiks am frühen Morgen haben am Mittag die Piloten der Lufthansa-Tochter Germanwings ihre Arbeit niedergelegt. Der Ausstand soll noch bis Mitternacht andauern. Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und der Pilotenvereinigung Cockpit geht es vor allem um Einschnitte bei der Vorruhestandsregelung. Laut Germanwings soll es morgen keine streikbedingten Beeinträchtigungen mehr geben.
Kein Gedränge, stattdessen eher Leere in der Abflughalle. Germanwings hatte die 13.000 Passagiere, die wegen des Streiks nicht abheben konnten, vorab informiert. Betroffen waren vor allem die Flughäfen Köln-Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin. Die Piloten streiken für ihren bezahlten Vorruhestand ab 55. Der sei aber zu teuer, sagt die Germanwings-Mutter Lufthansa.
Momentan ist es so, dass Piloten der Lufthansa schon mit 55 in die Übergangsversorgung gehen können. Das ist nicht mehr nachhaltig zu finanzieren. Und deswegen wollen wir dieses Alter auf 60 Jahre anheben.
Der Konflikt ist festgefahren. Seit Monaten streitet die Pilotengewerkschaft Cockpit mit dem Lufthansa-Konzern über die Privilegien der Flugzeugführer.
Sollte sich Lufthansa denn weiterhin nur ihrer Taktik der Zeitverzögerung und des Mauerns hingeben, werden wir auch in naher Zukunft weitere Streiks, die wir am Vortag natürlich ankündigen, nicht ausschließen können.
Und so könnte es schon nächste Woche auch wieder die Passagiere der Lufthansa selbst erwischen, bis sich irgendwann beide Seiten wieder an einen Tisch setzen werden.
Der Annapurna im Himalaya-Gebirge, der bietet natürlich ein überwältigendes Panorama, aber auch gewaltige Gefahren. Er ist einer von 14 Achttausendern dieser Erde, und zwar der, dessen Gipfel wohl am seltensten bezwungen wurde. Wobei, was heißt bezwungen? Im Hochgebirge beherrscht der Mensch die Natur nicht. Denn lebensfeindlich ist es dort. Bergsteiger sprechen von der Todeszone, wo die Luft dünn wird und kaum noch Sauerstoff enthält, wo Lawinen und Steinschläge drohen und wo jederzeit in wenigen Augenblicken das Wetter komplett umschlagen kann. So wie am Dienstag, als ein plötzlicher Schneesturm im nepalesischen Teil des Himalayas an die 200 Bergwanderer überraschte, die meisten davon Touristen. Sie alle waren keine Gipfelstürmer, sondern sie waren auf Trekkingtouren im Gebirge unterwegs. Und nun sind mindestens 31 Menschen tot. Die Zahl der Opfer könnte aber deutlich höher liegen. Das befürchten auch viele derer, die gerade noch einmal davongekommen sind. Gaber Hallas.
Endlich gerettet. Viele der Bergsteiger haben um ihr Leben gefürchtet. Der Tag des Unglücks begann mit Sonne, dann schneite und stürmte es wie selten im Oktober. Die Hubschrauber bringen Schwerverletzte und Tote. Dutzende Bergsteiger werden noch vermisst, so vielen ist der Kontakt abgebrochen. Was die Überlebenden erzählen, lässt die Sorgen steigen. Denn viele haben das Wetter unterschätzt. Es war unglaublich viel Schnee, es hat extrem gestürmt. Aber unsere Fremdenführer sagten uns, lasst uns weitergehen. Oben wird es viel einfacher sein. Wir hatten alle Angst. Wir dachten, hier stirbt gleich jemand. Vielleicht sterben auch wir. Schwer, richtig zu entscheiden, weitergehen oder abwarten. Das Unwetter überraschte vor allem die Bergwanderer am Annapurna. Das ist der 10. höchste Berg der Welt, fast 8.100 Meter hoch. Im Oktober macht das Wetter ja eigentlich keine Probleme. Hunderte Bergtouristen kommen pro Tag. Doch diesmal zog der Zyklon Hudhud über Indien, verwüstete am Sonntag große Gebiete im Osten des Landes und Ausläufer brachten später den extremen Schnee nach Nepal. Santosh Yadav war zweimal auf dem Mount Everest. Sie sagt, der Mensch sei selbst schuld am extremen Wetter.
Everybody knows.
Es liegt am Klimawandel, jeder weiß das. Aber woran liegt das? Jeder kennt doch die tieferen Gründe dafür. Unsere Natur, die Menschen, sind völlig aus dem Gleichgewicht. Es ist kein gutes Jahr für Nepal und die Bergsteiger. Im April kamen 16 Sherpas durch eine Lawine am Mount Everest um. Danach streikten die Bergführer, denn sie riskieren ihr Leben für relativ wenig Geld. Immer mehr Touristen wagen die Tour in den Himalaya. 800.000 kommen ins Hochgebirge pro Jahr. Es gibt Stau in den Bergen und immer mehr Müll. Meine bescheidene Bitte an alle, Touristen müssen die Natur, den Himalaya, ernst nehmen. Jeder, der dorthin geht, sollte wirklich gut vorbereitet sein. Der Aufstieg lohnt sich. Oben im Himalaya warten atemberaubende Aussichten. Aber viele haben vergessen, dass sie dafür vielleicht auch ihr Leben riskieren.
Und wir schauen noch aufs Wetter, beziehungsweise Claudia Kleiner tut das für uns erfreulicherweise. Claudia, Freitag ist morgen, also beinahe schon Wochenende. Wie wird das denn?
Es wird immer besser, Thomas. Schrittchenweise zwar, weil der morgige Tag noch ziemlich durchwachsen ist, aber dann mehr Sonne für alle. Und es wird sogar noch ein bisschen wärmer als im Moment. Das hier sind die Temperaturen, die wir durchschnittlich als Höchstwerte im Oktober erwarten dürften. Beispielsweise Stuttgart 15 Grad, in Düsseldorf 15, Hannover 14 Grad. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was da auf uns zukommt. Am Sonntag 27 Grad in Stuttgart, Düsseldorf, München, Hannover 25 Grad, in Leipzig 26 Grad. Ausgesprochen warm, wahrscheinlich auch wieder Rekordtemperaturen. Danach allerdings deutlicher Rückgang, und zwar auf das, was jetzt normal wäre. Hier sieht man es am Trend für Stuttgart, weil es da auch besonders warm wird. Mitte nächster Woche gerade mal noch Höchstwerte rund 16 Grad. Und bevor das alles kommt, müssen wir durch ein kleines Randtief. Das zieht nämlich über uns hinweg in der Nacht. Und das bringt starken Regen, Orkanböen auf den Bergen, zum Beispiel im Hochschwarzwald und in den Alpen. Und dazu eben heftige Regenfälle. Sie sehen hier diese Region eingezeichnet. In der zweiten Nachthälfte wird das den Süden Baden-Württembergs betreffen. Morgen Vormittag dann vor allen Dingen Bayern. Auch im Flachland wird es stürmisch mit eben hier und da auch Sturmböen. Dazu kräftiger Regen, der in der Nacht aus Südwesten hereinzieht. Sonst ziehen im Norden die Schauer eher ab. Temperaturen sinken meist auf 14 bis 10 Grad. Morgen Vormittag immer noch kräftiger Regen im Südosten Deutschlands. Sonst nur einzelne Schauer von Westen her. Schon etwas Sonnenschein am Nachmittag dann. Insgesamt mehr Auflockerungen. Hier und da scheint die Sonne länger und es gibt auch lange trockene Abschnitte. Am ehesten noch trüb rund um die östlichen Mittelgebirge und Richtung Schleswig-Holstein noch einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen dann am Nachmittag meist auf 15 bis 20 Grad hoch, 21 Grad im Südwesten und der Wind mittags schon keine Rolle mehr spielend. Die nächsten Tage viel Sonne, warm dazu. Lediglich über den äußersten Norm ziehen dichtere Wolken am Samstag und an der Küste kann es vielleicht auch mal für einen Schauer reichen. Ansonsten aber überall Spätsommerwetter.
Also auf ins Wochenende. Vielen herzlichen Dank, Claudia. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Ich habe es vorhin schon gesagt, hier folgt jetzt die Sondersendung Ebola bei uns. Ist das Gefahr oder Panikmache? Lohnt sich zu sehen. Im Nachtmagazin erwartet Sie um 0.15 Uhr dann Susanne Stichler. Wir sind morgen natürlich wieder für Sie da, dann bereits um 21.45 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht.